Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. May glory be to Hong Kong. Die Hymne der Protestbewegung kommt mit viel Pathos daher. Eine Liebeserklärung an das herrlich liberale Land mit seiner Demokratie und Gerechtigkeit. Doch im dazugehörigen Video, da tragen der Chor, das Orchester und der Dirigent allesamt Gasmasken. Auch heute ist es bei den Protesten in Hongkong wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Zeitgleich gab es deutschlandweit Solidaritätslesungen. Wir waren in Berlin dabei. Es gibt weitere Saison-Eröffnungspremieren. Calixto Bieto inszeniert Horvath in Stuttgart und Patrick Kinmanth Tristan und Isolde in Köln. Wir bilanzieren das Reeperbahn-Festival und waren mit Monika Grütters auf Theaterreise in Norddeutschland. In Ödeln von Horvaths politischem Volksstück Italienische Nacht geht es um den Niedergang der Sozialdemokratie, um das jämmerliche Versagen angesichts aufstrebender Populisten und Rechtsextremisten. Eine gefährliche Blindheit und Ignoranz verkörpert in der Figur des Stadtrats einer süddeutschen Kleinstadt.
Natürlich steigt unsere italienische Nachbarn nach vorne. Glaubt denn da wer, dass es sich der Republikanische Schutzverband von irgendeiner reaktionären Seite her verbieten lassen könnte? Hier, bei unserem Freunde Josef Ledinger, auch eine italienische Nacht zu arrangieren, und zwar wann er will. Unsere republikanische italienische Nacht steigt heute Nacht. Trotz Mussolini und Konsorten.
Ödön von Horvaths Italienische Nacht. Thomas Ostermeier hat das 1931 uraufgeführte Stück schon im vergangenen Jahr an der Berliner Schaubühne inszeniert. Jetzt eröffnet der katalanische Regisseur Calixto Bieto damit die Saison am Schauspiel Stuttgart. Und aus dieser Premiere kommt für Fazit Rainer Zerbst. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Calixto Bieto ist ja mit spektakulären Opern und Theaterinszenierungen bekannt geworden, häufig sexuell, sehr aufgeladen. Diesmal aber hat er angekündigt, Horvath so pur wie nur möglich zu inszenieren. Bleibt er in der Zeit um 1930?
Er bleibt dabei, und ich hatte den Satz auch gelesen und mich gewundert bei ihm. Seine Inszenierungen sind ja nicht ganz unblutig auch. Ich habe da schon Operninszenierungen gesehen, da taucht normalerweise kein Blut auf, und bei ihm spritzte es nur so. Er hat sich hier vollkommen zurückgenommen. Er hat eigentlich etwas gemacht, was es heute in der Theaterszene gar nicht mehr gibt. Er hat so etwas wie eine texttreue Inszenierung gemacht. Ganz behutsam gekürzt, aber ansonsten ist alles da. Ich habe einen Schluss nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, vielleicht hat er da gedreht und nochmal einen Satz gebracht. Nein, es heißt auch bei Ödeon von Horvath, der Stadtrat sagt, solange ich Vorsitzender, da zeigt sich auch das Selbstbewusstsein dieses Stadtrats, ich Vorsitzender dieses Schutzverbandes bin, kann die Republik ruhig schlafen, und dann sagt einer gute Nacht. Das steht auch bei Ödeon von Horvath schon drin. Und das macht natürlich das Ende sehr sarkastisch. Da braucht Bieto eigentlich gar nichts mehr dazu zu tun, und er hat es eben auch nicht getan.
Also Texttreue und Bühne und Kostüme auch in der Zeit?
In der Zeit. Bänke eigentlich, es findet ja diese italienische Nacht findet ja in einem Gasthaus statt. Die Faschisten haben dummerweise das gleiche Gasthof für ihre deutsche Nacht gebucht und auch zugesagt bekommen. Deswegen gibt es ja den Clash zwischen diesen beiden, rechts und den Rechten und den, na sagen wir mal, leicht Linken. Und Bieto hat sich vollkommen daran gehalten, und auch ansonsten in Kostümen sind wir in die Zeit zurückversetzt, was aber nicht heißt, dass das Ganze ein historisches Stück ist. Nur wir als Zuschauer sind jetzt aufgerufen, uns unsere eigene Meinung und unsere Assoziationen dazu zu bilden.
Und was hatten Sie für welche?
Sehr aktuelle. Ich hatte zum Beispiel die Sozialdemokratie von heute vor Augen, und ich habe mich an die ersten Maifeiern erinnert, die sie ja immer noch begehen. Der Tag der Arbeit als Partei der Arbeiter, die sie so ja nicht mehr ist. Das ist eigentlich ein Anachronismus, und so ist auch diese italienische Nacht letztlich ein Anachronismus. Man hält noch daran fest, man glaubt noch, man kann damit die Politik auch im Jahr 2019 weitermachen. Das gilt für die CDU übrigens genauso. Aber man kann es eben nicht oder man sollte es nicht mehr. Deswegen gibt es ja in dem Stück auch einen jungen Eiferer, den Martin, der sagt, nein, wir müssen schon etwas schärfer gegen die rechte Seite vorgehen, wogegen sich aber dann der Stadtrat wendet und am Schluss wendet sich ja für ihn auch alles wieder zum Guten und er sagt den Satz eben nochmal, den er am Anfang schon gesagt hat, solange ich Vorsitzender bin, kann die Republik ruhig schlafen. Pustekuchen, ein paar Jahre später waren sie da.
Vielleicht ist das beunruhigender, könnte ich mir vorstellen, wenn er das tatsächlich in der Zeit belässt und wir aber trotzdem diese Aktualisierung spüren, als wenn er das jetzt plump aktualisiert hätte.
Diesen Gedanken hatte ich jetzt auf der Rückfahrt auch. Ich habe mir überlegt, was macht er da eigentlich? Eigentlich sollte es ein solches Theater, eine solche Inszenierung nicht mehr geben. Wir sind sie nicht mehr gewohnt. Aber wenn er jetzt politisch Position bezogen hätte, dann hätte er ja die Aussage des Stückes ein bisschen verengt. Jede Position, die ein Regisseur bezieht, engt die Aussage etwas ein. Sie pointiert die Aussage auch, aber das ist immer eine Einengung. So belässt er das ganze Spektrum, das Ödön von Horvath in diesem wunderbaren Text uns vorführt, belässt er und überlässt uns, und das ist auch ein Hutziehen vor dem Publikum, dem mündigen Publikum, überlässt uns unsere politische, in dem Fall politische Reaktion darauf zu bilden. Und das, finde ich, ist eine sehr ehrenwerte Angelegenheit des Theaters, wie wir es in den 50er, 60er Jahren erlebt habe, als es eben noch nicht diese Wut der Regisseure gab, ständig ihre eigenen Deutungen den Stücken aufzupropfen, wie es unter Armin Petras, dem Vorgänger des jetzigen Intendanten Kosminski, ja ständig der Fall war. Kosminski macht hier ein Theater, das hat die letzte Spielzeit gezeigt, und diese Inszenierung ist der Inbegriff dessen, dass ein Theater, das eine Ehrfurcht vor dem Theaterstück hat, so wie es ist. Natürlich heißt das nicht, dass nicht gedeutet werden kann. Und vielleicht hätte Bieto ein bisschen die Figuren auch pointierter zeichnen können. Aber letztlich hat er gesagt, das Stück ist gut und deswegen lasse ich das Stück so.
Uns rennt ein bisschen die Zeit davon, Herr Zerbst, aber zwei Punkte möchte ich noch kurz ansprechen. Bei Thomas Ostermeier gab es live gespielten Rechtsrock und italienische Schnulzen. In Stuttgart auch Live-Musik?
Kurze Antwort, es gibt Blasmusik, wie es zu den Rechten gehört, und am Schluss singen alle die Wacht am Rhein.
Und es ist ein echtes Ensemblestück.
Das ist und es ist auch, das macht auch das Theater von Kosminski aus. Es ist ein Theater der Schauspieler. Wenn ich nur Elmar Roloff, der nach langer Krankheit wieder spielen konnte, Gott sei Dank, nehme als Stadtrat, wie er den Patriarchen spielt. Ein bisschen selbstironisch, aber auch ein bisschen gefährlich, denn diese Patriarchen wollen ja alles in der Hand haben. Dieser Martin, gespielt von David Müller, der den jungen Eiferer macht, der sagt, wir müssen eine härtere Gangart machen. Auch das kann gefährlich werden. Der wunderbare Michael Stiller, der Intellektuelle, der zwar in diesem Verband auch mit dabei ist, man kann auch sagen Partei, der aber inhaltlich nichts beisteuert, nur eben gelegentlich seine Überlegenheit als Intellektueller hervorgeht, das sind alles ganz wunderbar herauscharakterisierte Figuren. Bieto, wie gesagt, hätte ein bisschen mehr pointieren können, aber so gesehen haben diese Schauspieler, und wir haben wunderbare Schauspieler in Stuttgart, haben diese Schauspieler allesamt ein wunderbares Theater abgeliefert.
Das macht das Theater von Kosminski aus, haben Sie gesagt, von Burkhard Kosminski, dem Intendanten am Stuttgarter Schauspiel. Ödön von Horvaths Italienische Nacht von Calixto Bieto, jetzt neu inszeniert. Die Rezension von Rainer Zerbst geht samt Fotos in der nächsten Stunde auch online bei uns unter deutschlandfunkkultur.de. Herr Zerbst, besten Dank. Sie hören Fazit mit Kultur vom Tage. Erneut gab es heute in Hongkong gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen der Protestbewegung und der Polizei. Auf geht's, weitermachen, loslegen. Das waren auch heute wieder die Schlachtrufe bei den Demonstrationen in Hongkong. Die Polizei hat Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. In Deutschland gab es an diesem Samstag Solidaritätslesungen, initiiert vom Internationalen Literaturfestival Berlin und dem Deutschen Pennzentrum. Die zentrale Veranstaltung hat auf dem Berliner Bebelplatz stattgefunden, also in unmittelbarer Nähe des Denkmals zur Erinnerung an die Bücherverbrennung der Nazis 1933. Thomas Fitzel war da.
Berlin-Bebelplatz. Straßenmusiker sind im Hintergrund zu hören. Touristen schlendern bei sonnigem Wetter über den Platz. In der Mitte leuchtet ein knallroter Apostroph, das Signet des Internationalen Literaturfestivals, das zusammen mit dem Internationalen Autorenverband PEN eine spontane Lesung organisiert hat.
Wir wollen unsere Solidarität zeigen mit den Menschen dort in Hongkong, die ja für die Pressefreiheit, für Versammlungsfreiheit, für Meinungsfreiheit demonstrieren.
Regula Wenske, die Präsidentin der deutschen Sektion des PEN.
Ich werde gleich aus einem Gedicht der PEN-Präsidentin des PEN Hongkong lesen, das mit der Zeile endet: At this moment everyone is a revolution. Jeder ist eine Revolution in diesem Moment.
Nach und nach finden sich einige Menschen ein, die zum Zuhören oder Lesen gekommen sind, darunter die Schriftstellerinnen Thea Dorn und Roswitha Quadflieg, aber auch die stets unermüdliche Aktivistin Eva Quistorp. Denn auch wenn Hongkong für die meisten sehr weit weg ist, geht es bei diesen Demonstrationen doch auch um unsere eigene Freiheit.
Letztlich geht es dann auch wiederum uns in Europa an. Einerseits der lange Arm der chinesischen Regierung, der auch bis nach Europa reicht. Wenn Sie daran denken, dass Anfang dieser Woche die chinesische Regierung in Schweden bei größeren Tageszeitungen und Medien protestiert hat gegen Artikel eines bestimmten Journalisten. Und die Chinesen haben tatsächlich allen Ernstes in Schweden gemeint, den Zeitungen vorschreiben zu können, welche Journalisten sie beschäftigen sollen.
Dann setzt sich Ulrich Schreiber, der Leiter des Internationalen Literaturfestivals, vor das Mikrofon und liest ein Gedicht von Liao Yiwu, von dem man gehofft hatte, dass er selbst kommen und lesen
Heute
werde.
Durchschlägt eine Kugel das Auge einer jungen Frau. Morgen durchschlägt eine andere den Kopf eines jungen Mannes.
In fast allen Texten schwingt die Erinnerung an das Massaker vom Juni 1989 auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens mit. Der Schauspieler Yu Fang studierte zu der Zeit gerade in Berlin. Für ihn war dann klar, dass er nicht mehr in seine Heimat zurückkehren kann, um dort, wie es sein Traum war, ein Theater zu gründen.
Als ich diese Videos gesehen habe, wie brutal die Polizisten zuschlagen, ich heule. Ich sehe mit Tränen in den Augen, wie die Leute da verletzt werden, vielleicht sogar manche getötet werden. Das ist furchtbar, das ist die Wiederholung von Massaker in Peking.
Die Künstlerin Alice Yu Ka-hei aus Hongkong beschreibt die derzeitige Stimmung dort.
Am Anfang waren die Menschen sehr wütend, zornig und deprimiert. Und jetzt sind sie nur noch deprimiert. Denn nachdem das Gesetz zur Auslieferung zurückgezogen wurde, befürchten wir nun, dass die internationale Aufmerksamkeit nachlässt. Und so nimmt inzwischen auch die Brutalität der Polizei von Tag zu Tag zu. Und womöglich bleibt uns nur noch eines: auf das Ende warten.
Am Rande spreche ich mit einem chinesischen Arzt. Er will aber nicht aufgenommen werden, denn er fürchtet, er könne dann nicht mehr unbehelligt zurück nach Peking reisen. Aber er ist sehr wütend über die mangelnde Haltung der europäischen Politik, die sich nicht eindeutig und klar hinter die Demokratiebewegung stellt.
Verzweiflung, Wahn und Singen, imagine all the people. Singen, imagine all the people. Vermummt, die Hymne singen, das Lied der Vermummten. Dankeschön.
Dieses Lied, Glory to Hong Kong, ist innerhalb von wenigen Tagen zu einem Hit geworden, den hunderte Menschen als Flashmob in einer Shopping-Mall singen oder für YouTube theatralisch mit großem Orchester und Chor inszenieren.
Der ist auf Englisch, ich habe die Übersetzung auf Deutsch.
Das ist eine Hymne.
Hymne.
Welche Hymne? Die singen jetzt immer?
Ja, der Freund aus Hongkong hat sie mir auf Deutsch geschickt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das lesen
ja,
möchtest.
Ja, kann ich ja, gerne, ja.
Yu Fang überfliegt schnell die deutsche Übersetzung auf dem Smartphone und setzt sich gleich nochmals ans Mikrofon.
Warum bleibt die Angst bestehen? Warum weichen wir für unsere Überzeugung nicht zurück? Warum bluten wir und marschieren wir trotzdem weiter? Lasst uns ein freies und ehrenvolles Hongkong aufbauen. Hilflos schauen wir zu, wie der Stern in der dunklen Nacht fällt. Doch im Nebel ertönt das Horn aus der Ferne. Lasst uns die Freiheit verteidigen, uns hier versammeln, mit aller Kraft kämpfen.
Yu Fang hat nur zufällig von dieser Lesung erfahren, fuhr dann aber spontan los, um etwas vorzutragen.
Ja, das hat mir gut getan. Ich hoffe, das könnte was dazu beitragen für die Protestbewegung in Hongkong.
SchriftstellerInnen und Kulturschaffende unterstützen die Demokratiebewegung in Hongkong. Thomas Fitzel über die heutige Solidaritätsveranstaltung auf dem Berliner Bebelplatz. Nach dem Vorbild des amerikanischen South by Southwest Festival in Austin, Texas, konnte man in den vergangenen 4 Tagen auch beim Hamburger Reeperbahn-Festival an die 600 Konzerte von Bands aus aller Welt erleben. Das ist eines der größten und wichtigsten Clubfestivals in Europa. Gespielt wurde in Clubs auf St. Pauli, aber auch im Hamburger Michel und in der Elbphilharmonie. Das Reeperbahn-Festival ist ein wichtiger Treff für die Musikbranche, die hier auch auf der Suche nach jungen Talenten ist. Aufgefallen ist zum Beispiel Molly Sarley, eine Folkmusikerin aus den USA. Molly Sarley beim Reeperbahn-Festival, das in dieser Nacht zu Ende geht, ziehen wir Bilanz mit der Musikkritikerin Juliane Reil. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
In diesem Jahr gab es ja zum ersten Mal eine große Eröffnungsgala. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat dort einen großen Anspruch formuliert, was die Frankfurter Buchmesse für die Literatur und die Berlinale für den Film sein. Das wolle das Reeperbahn-Festival für die Musik werden. Ist das denn realistisch oder zu hoch gegriffen?
Ach, den Vergleich zur Buchmesse, den finde ich durchaus passend. Konzertgänger und Fachpublikum kommen auf dem Reeperbahn-Festival zusammen. Und wie bei einer Messe geht es stark um das Verkaufen und um das sich Vernetzen. Mein Eindruck war, dass der Anteil der Branchenvertreter und Fachbesucher in diesem Jahr besonders hoch war, mehr als normale Konzertbesucher. Ja, und was den sogenannten Glamour-Faktor einer Berlinale angeht, das Reeperbahn-Festival bemüht sich da redlich mit einzelnen Stars wie der Popsängerin Feist in diesem Jahr, aber es fehlt ganz einfach das Exklusive. Das Reeperbahn-Festival ist kein kuratiertes Festival, das kann und will es auch nicht sein, weil es eben viele Bands zeigen will, viele Newcomer, die eben noch nicht bekannt sind.
Es geht nicht nur um Musik, es hat sich auch als Plattform für gesellschaftspolitische Panels und Diskussionen etabliert, dieses Festival. Da ging es um Talentförderung, um Gleichberechtigung aller Geschlechter. So hat man sich in Hamburg wie 120 andere internationale Festivals ja auch dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2022 tatsächlich Künstlerinnen und Künstler gleichermaßen zu beteiligen. Wo steht das Reeperbahn-Festival denn derzeit?
Es liegt ziemlich gut im Rennen. Alexander Schulz, der Geschäftsführer des Festivals, der sprach von gut 44% weiblicher Künstler in diesem Jahr. Das schließt auch nicht-binäre Menschen ein. Ja, und die Nominierten für den Anchor Award, mit dem seit 2016 ein Nachwuchstalent ausgezeichnet wird, die waren dieses Jahr auch überwiegend weiblich. Heute Abend ging der Award an Aljona Aljona, eine Rapperin aus Kiew, die auf Ukrainisch rappt, nicht den gängigen Schönheitsideal entspricht, eine üppige Frau ist, die das auch ganz offensiv in ihrer Musik Thema macht. Und ja, im deutschsprachigen Raum ist das Reeperbahn-Festival neben dem Popkulturfestival in Berlin eines der wenigen Festivals, das Key Change unterstützt. Diese Initiative setzt sich eben für ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Festival-Line-up, macht es sich stark. Key Change hat etwas bewegt. Es gibt einen größeren Druck auf Festivals und generell auf die Musikindustrie, eingefahrene Strukturen zu überdenken. Das sagte mir die britische Key Change Botschafterin und Singer-Songwriterin Kate Nash.
I think that anyone that isn't willing, it needs to be fired.
Wer nicht umdenken will, sollte gefeuert werden. Hoffentlich entlarven sich solche Leute einfach selbst. Wie Neil Portnow, der ehemalige Präsident der amerikanischen Recording Academy, die Grammys verleiht. Er sagte, dass Frauen sich in der Musikbranche mehr anstrengen müssten, wenn sie erfolgreich sein wollten. Solche rückständigen Betrachtungsweisen sollte es nicht mehr geben. Progressiv denkende Leute sollten die wichtigen Positionen bekleiden. Ganz offensichtlich ist das oftmals nicht der Fall. Und deshalb müssen wir Frauen und nicht-binäre Menschen weiterkämpfen. Ich denke, wir sind dazu in der Lage.
I think we're capable of doing that.
Das sagt die Musikerin Kate Nash also. Das Reeperbahn-Festival wird ja vom Bund subventioniert. Im letzten Jahr waren das 1,8 Millionen Euro. Das wurde in diesem Jahr ordentlich aufgestockt auf 5,5 Millionen. Vielleicht zum Vergleich, das Popkulturfestival in Berlin hat nur 1,2 Millionen Förderung bekommen. Da merkt man auch schon die Buchmessenliga. Juliane Reil, wie Absolut. Hat das Reeperbahn-Festival das Geld denn angelegt?
Ja, das Geld fließt auch dieses Jahr wieder vor allem in den bereits erwähnten Anchor Award, vor allem aber in die Show zur Verleihung und in die Gagen der internationalen Jury. Seit 2016 steht ihr der David Bowie-Produzent Tony Visconti vor. Und dann fließt das Geld in die Aufwandsentschädigung von Einkäufern, die sich mit den Talenten auseinandersetzen und überlegen, wie und wo man sie platzieren kann. In den regulären Konzertteil des Reeperbahn-Festivals, das muss man ziemlich deutlich sagen, fließt nichts. Die Gagen für die Musiker und Musikerinnen, die befinden sich am unteren Ende. Das sagte mir Alexander Schulz, der Geschäftsführer vom Reeperbahn-Festival. Ja, und das heißt, Kulturförderung ist vor allem eins: Wirtschaftsförderung. Interessanterweise sah Joel Rosenman, einer der Veranstalter des legendären Woodstock-Festivals von 1969, das ja als kommerzielles Festival geplant war und dann in dieser Hinsicht zum Fiasko wurde, Joel Rosenman sah einige Parallelen zwischen Woodstock und dem Reeperbahn-Festival, wie er mir sagte.
Once people got to Woodstock, they did not have business on their mind.
Als die Leute in Woodstock waren, dachten sie nicht mehr an das Geschäft. Sie hatten Spaß und Musik und vielleicht auch Drogen im Sinn. Beim Reeperbahn-Festival kommen die Leute für die Unterhaltung, aber auch, um sich im Musikgeschäft weiterzubilden, andere Leute aus dem Business und neue Talente zu treffen. Das ist vom Geist nicht ganz anders als Woodstock. Ich habe niemanden getroffen, der nicht freundlich und kooperativ war. Das erinnert auf eine Art an Woodstock. Es ist eine moderne Version davon.
Joel Rosenman, mittlerweile 77 Jahre alt, hat auf dem Reeperbahn-Festival die Dokumentation Creating Woodstock gezeigt.
Musikalisch geht es beim Reeperbahn-Festival eben vor allem um neue Talente, sagen Sie. Molly Sarley haben wir eingangs schon gehört. Was war denn besonders an ihr?
Ja, diese Frau ist eine Frau, die einfach eine große Bühnenpräsenz hat. Der Auftritt von ihr hat mir unheimlich gut gefallen. Sie setzt auf die leisen Töne und hat ein sehr gutes Songwriting. Gestern ist ihr Debütalbum Karaoke Angel erschienen. Da haben wir auch anfangs vor unserem Gespräch hier den Titelsong gehört. Aber sonst muss ich sagen, generell hatte ich dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival den Eindruck, dass es nicht so viel Mut gab, bei den Bands, bei den Künstlern einen eigenen Ausdruck zu schaffen, das bekannte Terrain zu verlassen. Viele Bands haben mich an eine bereits bekannte Band oder einen bestimmten Sound aus einem früheren Jahrzehnt der Popgeschichte erinnert.
Hoffen wir mal, dass das nicht zu kommerziell wird.
Mal sehen.
Juliane Reil über das Reeperbahn-Festival, das in dieser Nacht zu Ende geht. Danke und schönen Abend noch.
Gleichfalls, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger ist mit dem Kaiserring der Stadt Goslar geehrt worden. Die 74-Jährige nahm die Auszeichnung in der historischen Kaiserpfalz entgegen. Kruger untersuche seit 4 Jahrzehnten die komplexen Zusammenhänge zwischen Macht und Gesellschaft, heißt es in der Begründung der Jury. Die Künstlerin arbeitet dabei mit großformatigen Bildern, Installationen und Videos. Der Kaiserring gilt als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst. Das Leipziger Malerehepaar Neo Rauch und Rosa Loy ist mit dem Oper Award ausgezeichnet worden. Die beiden erhielten den Preis für die Ausstattung der Lohengrin-Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen im vergangenen Jahr. Rosa Loy sagt im Deutschlandfunk Kultur zu den Herausforderungen ihrer Arbeit:
Das Wichtigste an so einem Ort ist ja Musik. Und wenn ich was mache, wo die Musik unterdrückt wird, ist das total schwierig für die Sänger, für die Musiker. Und die Leute kommen in erster Linie hin für die Musik und den Gesang und erst in zweiter Linie für Bühnenbild und Licht und so weiter.
Den Preis als beste Sängerin erhielt die US-Amerikanerin Joyce DiDonato. Als bester Sänger wurde der Tenor Piotr Bitschauer ausgezeichnet. Der Oper Award wurde vom Fachmagazin Oper ins Leben gerufen und soll künftig jährlich verliehen werden in insgesamt 20 Kategorien, unter anderem an Orchester, Dirigenten und Regisseure. München feiert wieder das Oktoberfest. Seit heute Mittag ist Wiesn und die Stadt befindet sich damit für 2 Wochen im Ausnahmezustand. Birgit Grundner:
Nur 2 Schläge hat Oberbürgermeister Dieter Reiter für das Anzapfen gebraucht. Und auch sonst ist es ein Traumstart.
Bilderbuchwetter. Entsprechend voll ist es in den Biergärten, in den Festzelten sowieso. Das Thema Sicherheit ist bei den Besuchern etwas in den Hintergrund gerückt. Vielleicht, weil die Maßnahmen wie die Taschenkontrollen vor den Eingängen längst zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Größere Einsätze hat die Polizei heute nicht gehabt. Der Oktoberfeststart sei friedlich und ruhig wie noch nie, heißt es.
Etwa 6 Millionen Gäste werden zur 186. Auflage des größten Volksfestes der Welt erwartet.
Saisonstart auch in der Oper Köln, heute Abend mit Wagners Tristan und Isolde. Dieses Musikdrama ist schon immer eisern im Repertoire der Opernhäuser, aber in letzter Zeit wird das Werk noch häufiger inszeniert als schon immer. In Köln hat das Multitalent Patrick Kinmanff inszeniert, Opernregisseur und Designer, Filmemacher, Schriftsteller, Maler, Innenarchitekt, Kunstredakteur und Kurator. Mehr geht wirklich nicht. In Köln hat Kinmanff vor 11 Jahren überhaupt zum ersten Mal inszeniert und auch schon den Tannhäuser inszeniert. Jetzt also Tristan und Isolde. Stefan Keim hat die 5 Stunden Wagner gerade hinter sich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein handlungsarmes Stück über 2 unglückliche Liebende. Hat Patrick Kinmanff dafür eine interessante Interpretation gefunden?
Leider nicht. Ich glaube, es waren alle sehr am Rätseln, was das eigentlich zu bedeuten hat. Es war auch ein sehr kurzer Applaus. Und nach diesem zweiten Akt, der ja eigentlich so quasi das wahrscheinlich längste Liebesduett der Opernliteratur hat, da wird normalerweise gejubelt, es schlichen alle irgendwie in die Pause. Aber eigentlich hat Patrick Kinmanff doch sehr viel schöne Dinge erst einmal vor auf der Bühne. Also er hat ein grandioses Bühnenbild entwerfen lassen von Darko Petrovic. Das Ganze ist ein Meer aus kleinen Plastikpyramiden. Im Hintergrund sieht man dann 4 Kojen, 4 Kajüten eines Schiffes, in dem dann die ganze Handlung stattfindet. Darunter ist das Orchester. Also das Orchester ist ins Bühnenbild eingebaut und das ermöglicht wunderbare Klangraumatmosphären. Und das Ganze hat von Anfang an, es werden auch Videos drauf projiziert auf dieses Meer, eine gespenstische Atmosphäre. Und Tristan und Isolde berühren sich während des ganzen Abends kein einziges Mal. Das ist natürlich Konzept. Und es hat auch damit zu tun, dass, denke ich, es eben so eine Geisterbeschwörung, so etwas Gespenstisches ist. Das klingt alles ganz interessant und hätte auch interessant sein können, wenn ihm szenisch auch zwischendurch mal etwas eingefallen wäre. Doch wenn etwas anderes passiert, als dass die Sängerinnen und Sänger stehen und sitzen, dann sind es Peinlichkeiten, wie das da zum Beispiel so ein paar Statisten auf die Bühne kommen und irgendwelche Wehrsportübungen machen, die wahrhaftig überhaupt keinen Sinn machen.
Oh je, Mini, reden wir über die Musik. Viel ist in dieses Stück hinein interpretiert worden. Psychologische Abgründe, spirituelle Verweise. Was interessiert jetzt den Dirigenten, Generalmusikdirektor François-Xavier Roth?
Eine interessante Geschichte zu erzählen. Also gleich zu Beginn gibt es ja dieses unfassbar magnetische Vorspiel, das ja auch schön leise beginnt. Wir hören ein bisschen später hinein. Also eine ganz große Klangschönheit des Gürzenich-Orchesters, eine richtig hohe Wagner-Kultur. Später wird's dann auch richtig schnell und durchaus witzig. Also alle Wendungen, die es dann ja durchaus in den Charakteren auf der Bühne gibt, jeder neue Gedanke spiegelt sich auch sofort im Orchester. Und was den Besuch dieser durch die Inszenierung misslungenen Veranstaltung aber wahrhaftig unbedingt nötig macht, ist der Beginn des 3. Aktes, wo also Tristan tödlich verwundet, siechend, da in seiner Heimat sitzt und auf Isolde wartet. Und da gibt es ja so ein Englischhorn und verschiedene Bläsereinsätze. Und das alles ist, wir sind ja im Staatenhaus weiterhin, wir sind ja nicht in einem festen Opernhaus, dann gehen wahrhaftig Musiker um das Publikum herum, ohne dass wir sie sehen. Aus den verschiedensten Ecken des Raumes tönen dann plötzlich diese Klänge und setzen sich zu einem Klangraum zusammen. Das ist wie Dolby Surround im besten Kino, das Sie sich vorstellen können. Also alleine diese Klangraumeffekte, die machen diesen Abend schon hörenswert.
Und sängerisch trifft hier ja ein Wagner-Routinier auf eine Debütantin. Peter Seifert singt seit 23 Jahren bei den Bayreuther Festspielen. Ein Star-Tenor, er ist der Tristan. Und die schwedische Sopranistin
Schauspielerin Ingela Brimberg. Die hat jetzt in Köln als Isolde erst ihr Rollendebüt. Wie war das? Haben sich Erfahrung und Jugend hier inspiriert gegenseitig?
Leider nicht so richtig, aber hören wir vielleicht erst einmal beide zusammen kurz nach der Verabreichung des Liebestranks. In diesen leisen Passagen, oh, da kommt er gerade heftig, in diesen leisen Passagen, da kann Ingela Brimberg wahrhaftig einige sehr schöne Momente setzen, aber sobald sie forcieren muss, solange sie versuchen muss mitzuhalten, wird sie auch unelegant, unpräzise. Man versteht kaum ein Wort von ihr. Sie muss phonetisch unglaublich viel arbeiten. Also es war kein gutes Rollendebüt, vor allen Dingen, weil sie eben nicht nur den Peter Seyfert neben sich hat, der auch mit Mitte 60 immer noch ein unfassbar guter und stimmstarker Tristan ist. Es gibt Karl-Heinz Lehner als König Marke, ein voluminöser Bass, der auch genau in seiner Mimik spielt, was gerade alles in ihm geht. Das ist ja der König, den Tristan betrogen hat, weil er Isolde ihm eigentlich als Braut zuführen soll. Samuel Yoon als Corvinal und die wunderbare und umjubelte Claudia Manka als Brangäne. Das ist ein Wagner-Ensemble vom Feinsten und da kann Ingela Brimberg leider nicht mithalten. Also auf dem Weg, der Weg zu einer guten Isolde ist für sie noch weit.
Angedeutet habe ich es schon am Anfang, dass diese Oper so sehr im Trend liegt und Land auf Land ab inszeniert wird. Woran liegt das denn?
Ich glaube, das liegt daran, dass Tristan wirklich so als Chiffre taugt dafür die Frage, was ist Liebe, was ist Tod, was ist Leben? Das ist wahrhaftig eine spirituelle Oper, mit der man die letzten Fragen beackern kann. Und hier muss eben auch ein Regisseur und natürlich ein Dirigent und alle anderen Beteiligten, alle müssen zeigen, dass sie sich dem stellen. Das ist in Köln musikalisch zu einem großen Teil geglückt heute Abend. Inszenatorisch ist es, wie ich es ja schon erwähnt habe, leider sehr daneben gegangen.
Stefan Keim über den Saisonauftakt an der Oper Köln, Tristan und Isolde in der Regie von Patrick Kinmanth. Schönen Abend noch.
Gerne, tschüss.
Die Kulturstaatsministerin bemüht sich, Interesse und Wertschätzung für das Theater zu demonstrieren. Dafür unternimmt Monika Grütters regelmäßig Theaterreisen nach Deutschland. Gerade ist sie zum dritten Mal in ministerialem Tross und mit Unterstützung der Theatertreffenleitung auf Tour gewesen. Nach ersten Erkundungen im Westen und Osten hat sie sich diesmal den Norden des Theaterlandes Deutschland vorgenommen, mit Stationen in Hannover, Bremen und Rendsburg. Michael Lages ist mitgereist.
Immer wieder muss sie lernen. Am letzten Reisetag gestern etwa im schleswig-holsteinischen Landestheater in Rendsburg bewegt sich Monika Grütters unüberhörbar auf fremdem, unvertrautem Terrain. Im Gespräch etwa mit wirklich unabhängigen Theatermenschen wie Jens Erwin Siemsen, der das letzte Kleinod vertritt, eine Gruppe, deren Projekte in Eisenbahnwaggons und auf Schienen durch die Lande reisen. Aber auch Dorothee Starke, Präsidentin vom Verband der Gastspielbühnen, hat die Ministerin spürbar überrascht. Das, was Markus Klein erzählt, der für die Amateurtheater spricht, ist ebenfalls Neuland, wenn im Café am Nebentisch Menschen Theater spielen und kaum jemand merkt's. Wie sagt Klein, Theater ist überall dort, wo Menschen sind. Das ist eines der Ziele der Theaterreisen von Monika Grütters, den eigenen Horizont zu erweitern, zuzuhören und nicht immer schon Bescheid zu wissen. Da stört in den besseren Momenten auch das Gehabe drumherum nur wenig. Fotos etwa bis zum Abwinken, auch Selfies. In Rendsburg mit dem scheidenden Intendanten Peter Griesebach, in der Bremer Schwankhalle mit deren Co-Direktorin Pirko Husemann, zu Beginn der Reise in Hannover mit Sonja Anders, der neuen Hausherrin dort. Die weiß ja, wie alle anderen auch, sehr gut, dass die Ministerin kein Geld und nur gute Worte mitbringen kann, weil Kultur halt Ländersache ist in Deutschland. Aber Sonja Anders ist froh über diesen Besuch.
Ich finde, dass das ein politisches Zeichen ist. Diese drei Themen, dass sie sagt, Theater der Zukunft, Gleichberechtigung, Diversifizierung, das finde ich schon wichtige Themen. Und sie bringt uns zusammen, die unterschiedlichen Theaterschaffenden. Und das ist erstmal eine feine Sache.
Zusammen mit der Ministerin debattieren in Hannover Regisseurinnen und Regisseure, Intendantinnen und Intendanten über Fragen der Strukturveränderung innerhalb der Theater selbst und über ähnlich ungelöste Probleme beim Streiten für Geschlechtergerechtigkeit. Der Stand der Dinge wird da referiert und am zweiten Tag in Bremen fortgesetzt ohne dass wirklich Neues auf den Tisch kommt. Aber die vertrauten Themen bekommen genaueres Profil, wenn es einmal mehr um gleichen Lohn für gleiche Arbeit geht, um Mentoren- und Coaching-Angebote für Männer und für Frauen, um Betriebskindergärten und die dringend notwendige familiengerechte Verringerung der Arbeit im Theater. Um überraschend viele praktische Fragen ist es gegangen in diesen 3 Tagen, etwa um den weithin maroden Zustand der Stadthallen in kleineren Städten, ohne die speziell die Landesbühnen, aber auch freie Ensembles Spielorte verlieren. Da hilft der politische Hinweis auf Programmgelder zur Restaurierung historischer Bausubstanz. Und im alten Schlachtgetümmel zwischen Stadt- und Staatstheatern auf der einen und der freien Szene auf der anderen Seite geht's längst um Probleme der Praxis, sagen Michael Börgerding, Intendant in Bremen, und Hamburgs Kampnagelchefin Amelie Deufelhardt.
Den Konflikt in der Zusammenarbeit gibt es schon für mich seit 20 Jahren nicht mehr. Es gibt natürlich einen Verteilungskonflikt. Die meisten Künstler in der freien Szene verdienen unter 1.000 Euro im Monat. Es gibt aber dann trotzdem viele Überzeugungstäter.
Du bist ja viel erfahrener als ich. Mich machen diese ganzen Projektmittelanträge überall und wie die durchforstet werden, die machen mich ganz buschig.
Beeindruckt hat diese Ministerin in jedem Fall das extrem hochentwickelte Engagement der Theatermenschen für das, was sie tun. Spezielle Wertschätzung zeigt sie, wenn sie der in der Bremer Schwankhalle probenden Gruppe Thermoboy FK prompt einen Kontakt zum Berliner Kultursenator vermitteln will. Und Monika Grütters begeistert sich für den aus Malawi stammenden Künstler Mbene Mbunga Muambene, der gerade in Bremen ein stolzes Stück schwarzafrikanischen Bewusstseins zeigt.
I am the black man. I am Othello.
Gut, wenn jemand Momente wie diesen mitnimmt in den politischen Alltag, im Gepäck dieser Theaterreise, wofür immer sie die Erinnerung auch nutzt.
Michael Lages mit Eindrücken von einer Theaterreise durch Norddeutschland, initiiert von der Kulturstaatsministerin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Bizarres aus Absurdistan, betitelte die Neue Zürcher Zeitung ihren verächtlichen Verriss der deutschen Hauptstadt Berlin. Zunächst listete der Medienwissenschaftler Stefan Rosmohl akute Berliner Seltsamkeiten auf. Von knochenbrecherischen Felsbrocken, die in Kreuzberg den Verkehr beruhigen sollen, über fehlendes Lehrpersonal an den Schulen und den mutmaßlich kontraproduktiven Mietpreisdeckel bis hin zum Sankt-Nimmerleins-Tag-Projekt Hauptstadtflughafen. All dies, so Stefan Rosmohl, summiert sich zum Anything Goes, alles geht, für das Berlin seit langem stand und das vom Lebensgefühl her tagtäglich in ein Nichts geht mehr umzukippen droht. Am Ende schloss sich der NZZ-Autor dem Urteil des Kommunikationsforschers Christian P. Hoffmann an, den er mit den Worten zitierte: Der Berliner Politiksumpf wäre ja amüsant, wenn er nicht durch den Rest der Republik finanziert würde. Dank einer massiven Subventionierung zementiert hier eine linke Regierung strukturell linke Mehrheiten, große und zahlreiche öffentliche Institutionen, jede Menge Sozialtransfers, eine laxe Sicherheitspolitik, die Vermeidung von Unternehmensansiedlungen und privaten Investitionen plus die Förderung linker Vorfeldinstitutionen sind die Zauberformel, die nicht linke Mehrheiten in Berlin auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte unmöglich macht. Im Übrigen mutmaßte die NZZ, dass die kaputten Berliner Verhältnisse auch auf die Bundespolitik abfärben. Das mag so sein oder nicht, sicher ist, die nächste Berliner Großpanne zeichnet sich bereits ab. Was ist bloß in der Hauptstadt los? Beim geplanten Museum der Moderne explodieren noch vor Baubeginn die Kosten, stöhnte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Reichen 400 Millionen? Werden es 600 Millionen? Oder wird das Ganze wie bei der ebenfalls von dem Architekturbüro Herzog und Demeron entworfenen Elbphilharmonie noch teurer? Immerhin, das Beispiel Elbphilharmonie zeigt, dass ein ikonischer Prestigebau, der den Kostenrahmen auf absurde Weise sprengt, am Ende trotzdem viele Leute erfreuen kann, räumte Niklas Mark mit leisem Sarkasmus ein, fügte aber sogleich an, ob Berlins mit einer Edelscheune überbauter großer Kunstgraben eine ähnlich ikonische Strahlkraft haben würde, ist eine andere Frage. Und dann auch noch das. Die Tageszeitung bemerkte, Weltuntergangsstimmung bei Axel Springer, also jenem Medienriesen, der in Kreuzberg unweit der Taz-Redaktion residiert. Fakt ist, der Springer-Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner hat nach dem Einstieg des Investors KKR Stellenabbau angekündigt. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung betonte Döpfner: Das klingt nicht nur nach einem großen Schritt, das ist einer. Aber wo digitales Wachstum gelingt, werden wir investieren und Mitarbeiter einstellen oder umlernen, womöglich. Wo strukturell Umsatzrückgang herrscht, müssen wir restrukturieren und Arbeitsplätze abbauen. Es wird eine Umschichtung geben. Aber Sie können sich sicher sein, wer leidenschaftlich und kompetent ist, hat hier eine spannende Zukunft. Matthias Döpfners hehre Worte in der SZ. Gefeiert wurde das Buch 1000 Zeilen Lüge. Darin beschreibt der Journalist Juan Moreno, wie er Klaas Relotius auf die Schliche kam, dem preisgekrönten Spiegelreporter, dessen Reportagen oft frei erfunden waren. In der NZZ befand der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der Fall sei ein Lehrstück über die Manipulationsanfälligkeit des Menschen. Hatte Relotius eine ideologische Agenda? Moreno verneint dies. Er porträtiert den Fälscher vielmehr als eine chamäleonhafte Existenz und einen, der im Zweifel jedem Medium den passend wirkenden Sozialporno liefert. Stets ging es ihm um große Gefühle, emotionale Dominanz und die Selbsterhöhung durch die ganz besondere Story. Ehre, wem Ehre gebührt, das dachte sich offenbar Michael Hahnfeld und bemerkte in der FAZ, der Reporter Juan Moreno hat den Spiegel gerettet. Redaktion und Verlag sollten ihm ein Denkmal setzen. Juan Moreno ist ein Held. Natürlich ging es in den Feuilletons auch in der vergangenen Woche um die AfD. Mit ihr reden, nicht mit ihr reden, wie überhaupt mit ihr umgehen und so weiter. Sie wissen schon, es ist der politische Refrain dieser Tage. In der Wochenzeitung Der Freitag reflektierte Klaus Raab auf das Interview, das der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke im ZDF abgebrochen und von Fans dafür Beifall erbeutet hatte. Aus der Nummer, dass ein Gespräch von AfD-Gegnern anders gedeutet wird als von Fans, kommt der Journalismus nicht raus, so Raab. Kommunikation hat immer nicht intendierte Wirkungen. Eine der frühesten Erkenntnisse der Kommunikationswissenschaft. Interviews sind daher kein Werkzeug gegen die AfD. Keine Interviews allerdings sind auch keines. Denn, andere Erkenntnis, man kann nicht nicht kommunizieren. Die Welt nahm unterdessen Hans-Joachim Mendig in Schutz, den Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung. Mendig hatte sich mit dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen getroffen, der bei Instagram erfreut festhielt: sehr angeregter und konstruktiver politischer Gedankenaustausch. Inzwischen, so der Weltautor Rosenfelder, ist eine Armada von Statements gegen Hans-Joachim Mendig unterwegs. Der Hauptvorwurf lautet, er hätte sich zumindest von Meuthens Kommentar distanzieren müssen. Nur in welcher Form? Mit einem Dementi, der Gedankenaustausch sei weder anregend noch konstruktiv gewesen? Ist es im Kontext von AfD-Politikern ein Verstoß, die von Jürgen Habermas postulierten Grundregeln kommunikativen Handelns zu respektieren? Über Last Blood, den fünften und wohl endgültig letzten Rambo-Film von Sylvester Stallone, nur kurz noch das. Während Andrea Diener den Film in der FAZ mit wunderbar schnoddrigen Worten für kompletten Unfug erklärte, lobte der Weltautor Jan Küveler, ohne erkennbare Ironie: er ist feinsinniger denn je. Tja, Rambo hat es nie geschafft. Ihnen aber raten wir, halten Sie sich an die Maxime, die in der SZ-Überschrift wurde. Sie lautet: oben bleiben.
Dimitri Schad ist einer der prägenden Schauspieler am Berliner Gorki-Theater, entdeckt von Schermin Langhoff und Jens Hilje, die hier vor 6 Jahren ihr postmigrantisches Theater etabliert haben. Am Gorki werden seitdem Geschichten erzählt, die zwar zur Stadtgesellschaft gehören, aber im Theater sonst kaum eine Rolle spielen. Geschichten von Menschen mit Migrationshintergrund. Nach 6 Jahren verlässt Dimitri Schad jetzt das Ensemble. Hat die engagierte Arbeit dieses diversen Ensembles aber dazu geführt, dass sich das Theater vielleicht insgesamt öffnet und verändert?
Das, was ich sehe, ist, dass man ein bisschen die Oberfläche anfängt zu kopieren. Also, dass man sich ganz, ganz böse gesagt den Quotentürken oder den Quotenschwarzen im Ensemble leistet, aber es eigentlich nicht so meint, sondern der Anstrich ist. Genauso wie es dann ja eine Zeit lang sehr in war, Produktionen mit Geflüchteten zu machen, die nicht dazu dienten, dass diese Menschen tatsächlich eine Stimme bekommen, dass dort Biografien, Erfahrungen und sehr menschliche Dinge geteilt werden, sondern die man ausgequetscht hat und als Konzeptionsmaterial missbraucht hat. Und deswegen kann ich das ganz schwer sagen, was da von unserer Arbeit abgestrahlt hat. Und trotzdem ist es sehr schön zu wissen, dass wir Mainstream-tauglich geworden sind, das, was wir gedacht haben, eigentlich, wo wir angefangen haben, dass das Randbiografien, Randgeschichten sein werden. Und man auf einmal dann diese Abende 70, 80, 90 Mal vor ausverkauftem Haus spielen kann, ist ein unglaublich tolles Gefühl.
Und trotzdem verlässt Dimitri Schad das Gorki-Theater. Ich hoffe, dass er uns auch gleich erzählt, wohin er denn weiterzieht nach den Nachrichten in der Stunde 1 Labor. Hier im Deutschlandfunk Kultur ist er eine Stunde im Gespräch mit Susanne Burkhardt. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.